SWR 2 Leben. Er will seine Mutter möglichst nie absagen, sie will seine Mutter möglichst nie sehen. Das schreit nach einem Kompromiss. Für die einen ist der Kompromiss ein gegenseitiges Zugeständnis, für andere ein Zeichen von Schwäche. Doch ohne Kompromisse gelingt keine Partnerschaft, kein Alltag, kein politisches Bündnis, auch keine Demokratie. Zu viele Kompromisse aber können zur Selbstaufgabe führen. Eine Sendung von Ina Strelo.
Ein Kompromiss würde für mich immer beinhalten, dass beide Seiten oder alle beteiligten Seiten sich bewegt haben. Und das bedeutet in der Regel auch, man schenkt etwas weg, was man vorher gerne behalten hätte.
Das Thema Kompromiss scheint mir ein besonderes Problem für uns in Deutschland zu sein, im Osten wie im Westen. Denn eigentlich gibt es nur richtig oder falsch.
In einer demokratischen Gesellschaft ist der Kompromiss ein Bestandteil der politischen Arbeit insgesamt.
Also ich habe zum Kompromiss ein ambivalentes Verhältnis. Der Kompromiss ist für mich keine Tugend.
Ein ganz normaler Tag. Ich wollte für einen Tag nach Hamburg fahren. Ich freute mich. Es war hell, ich war leicht. Den Brief, der schon im Briefkasten war, steckte ich in meine Tasche. In die Tasche mit dem falschen Leder. Es ist viel zu glatt. Manchmal glänzt es. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Leder. Aber ich wollte unbedingt diese Form. Eine hohe, schmale Tasche mit breitem Riemen. Vor allem aber wollte ich die Tasche sofort. Ich wusste, dass es ein Kompromiss wird. Ich sehe ihn jeden Tag. Und mein Mantel? Die Schuhe, die Hose, haftet denen nicht auch irgendwo das Etikett eines kleinen Kompromisses an? Und meine Möbel, ja die Wohnung überhaupt, sehr hell, ganz oben, groß genug, aber Nordseite. Ein Kompromiss, unbedingt. Und jedes Frühjahr bringt er ein Kilo mehr auf die Waage. Mal sehen, wie lange ich ihm die Treue halte. Das muss ich immer wieder aufs Neue allein mit mir ausmachen. Denn was ich für einen guten Kompromiss halte, muss für den anderen überhaupt keiner sein. Oder wird sogar als schlechter abgelehnt. Da kann jeder nur sein eigenes Maß anlegen.
Kapitel 1.
Kompromiss ist ein Gestaltungsprinzip.
Dr. Friedhof Hager, Kultursoziologe an der FU Berlin.
Jede Form der Gestaltung besteht daraus, in eine Bewegung hineinzukommen. Man gibt etwas auf, findet etwas anderes und an dem, was man anderes findet, findet man wieder etwas anderes. Und das ist doch die eigentliche Befriedigung.
Spontan fällt mir dazu eigentlich ein, dass ich die meisten Kompromisse wahrscheinlich mit mir selber machen muss.
Andrea Rolz, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder und voll berufstätig. Der erwachsene Sohn ist bereits ausgezogen. Die 14-jährige Tochter lebt gemeinsam mit ihr.
Also es ist einfach oft so, dass ich zeitliche Kompromisse machen muss, ne? Also dass ich natürlich ganz gern auch mal wegfahren würde alleine oder so Bedürfnisse habe, abends mal lange auszugehen. Aber es ist einfach so, dass ich mich ganz oft zeitlich auf sie einstellen muss. Natürlich auch finanzielle Kompromisse mit ihr zusammen, ne? Also wenn sie eine Klassenfahrt hat, muss ich schon überlegen, kann ich in derselben Zeit was anderes machen oder verzichte ich denn darauf, weil sie eben ganz einfach für mich immer an erster Stelle steht bei sowas.
Ein Kompromiss ist für mich schon eine relativ hohe Form einer Lösung. Es ist nicht die höchste, es ist für mich der Konsens. Und ein Kompromiss ist eine Teillösung.
Joachim Senior, Mediator und Gestalttherapeut.
Für mich ist ein Kompromiss das Ergebnis von Verhandlungen. Also ein Leben ohne Kompromisse und Partnerschaft, glaube ich nicht, dass das möglich ist.
Nächsten Sommer zum Beispiel möchte sie sehr gerne zu diesem Rockfestival nach Wacken fahren. Und ich möchte in derselben Zeit gerne mit ihr in den Urlaub fahren, an die Ostsee. Das ist so ein Kompromiss, wo ich sage, okay, du kommst die ersten 3 Tage mit. Danach fährst du zu deinen Freunden und fährst mit denen los.
Und je nachdem, wie viel jemand beim Kompromiss noch bekommt oder für sich behält, damit verbunden wird die eigene Zufriedenheit sein. Und die eigene Zufriedenheit ist bedeutsam dafür, dass der Kompromiss trägt und hält.
Mein Mann und ich kommen sozialisiert aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und das hat sich dann sofort festgemacht an unserer Kindererziehungsidee. Und es hat zwischen uns immer wieder Ärger und Streit gegeben, wie ich mit den Kindern umging, wie er mit den Kindern umging.
Simone Pöhlmann, Anwältin und Mediatorin.
Also ich war eine 68er-Mutter und ich wollte immer nur begleiten und nicht unbedingt erziehen. Und er hat schon ein bisschen mehr Verlässlichkeit eingefordert oder auch eine klare Rollenaufteilung. Hier sind die Eltern, hier sind die Kinder. Wenn es drauf ankam, dann hat er mehr gesagt, was jetzt getan wird, und ich habe das nicht wollen. Ich wollte keine Erzieherin sein. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist völlig wurscht, aber so war's. Wir haben einen Kompromiss gefunden, nämlich, dass ich für die Kindererziehung zuständig war, wo sicherlich heute ganz viele Pädagogen oder sonst was einfach jaulen würden. Wir fanden es prima. Also wir haben eine richtige Rollenverteilung vorgenommen, die nicht wirklich ganz tief eine Lösung war für das, was zwischen uns war, aber ein fabelhafter Kompromiss.
Jede Familie, jede Gemeinde, jede Form der Gemeinschaft braucht die Kompromisse. Und je mehr sie die Kompromisse zur Gestaltung benutzt, desto stärker ist sie doch auch.
Schließlich liegt der Ursprung des Wortes Kompromiss im lateinischen compromittere und bedeutet, sich gegenseitig etwas zu versprechen. Ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen.
Ein ganz normaler Tag. Auf dem Bahnsteig hatte ich es bemerkt. Die Abfahrtszeit an der Anzeige stimmte mit der auf meiner Fahrkarte nicht überein. Es war nur eine Minutendifferenz. Ich hatte falsch gebucht, hatte die Richtungen vertauscht. Die Hinfahrt war die Rückfahrt und umgekehrt. Und natürlich war es ein Sparpreis und damit zuggebunden. Ich ging sofort zum Schaffner, hoffte auf Verständnis, hoffte auf Entgegenkommen, hoffte, es war ja schließlich nicht so, dass ich nicht bezahlt hätte. Ich hatte doch etwas in die Verhandlung, in die Gestaltung mit einzubringen. Da können wir gar nichts machen. Das war sein erster und das blieb sein letzter Satz. Bitten hin oder her. Die Fahrkarte war ungültig und ich musste für Hin- und Rückfahrt je eine neue lösen. Dem Schaffner kam nicht mal der kleinste Gedanke an einen Kompromiss. Ich war wütend. In der Tasche suchte ich nach etwas Süßem. Was ich fand, war der Brief.
Kapitel 2.
In einer demokratischen Gesellschaft ist der Kompromiss ein Bestandteil der politischen Arbeit insgesamt.
Oder?
Jeder wartet, wer zuerst das Wort, bis der eine zu dem anderen sagt.
Das Thema Kompromiss scheint mir ein besonderes Problem für uns in Deutschland zu sein.
Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss, dafür gibt es keinen Kompromiss.
Wer den Kompromiss prinzipiell nicht kann oder nicht will, der ist zur demokratischen Gesetzgebung nicht zu gebrauchen. Das muss man doppelt unterstreichen, weil die Deutschen bei dem Wort Kompromiss am liebsten das Adjektiv faul gleich mithören.
Helmut Schmidt bei seiner Weltethos-Rede im Jahr 2007.
Ich glaube, es geht in Deutschland ums Recht haben. Dass ich mich persönlich bestätigt sehen will oder der andere, egal wer jetzt. Und dann ist der Kompromiss verbaut und dass wir den wirklich viel zu wenig wertschätzen.
Lioba Zürn-Kastantowitz, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Schule und Sport im Stadtbezirk Berlin-Pankow.
Der Streit zwischen Parteien oder der Streit zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen muss immer die Möglichkeit eines Kompromisses beinhalten. Es gibt in den wenigsten Fällen wirklich nur schwarz oder weiß. Und dann gibt es natürlich die Dinge, wo es dann auch manchmal leider zu faulen Kompromissen kommt oder zu Formelkompromissen, wo man irgendwas macht, eine Anhörung oder irgendwas, um die Bürger ruhig zu stellen, als hätten die Leute noch was mitzureden, aber es eigentlich gar nicht geht oder nicht gewollt ist.
Wenn ich mich in der politischen Landschaft umsehe, sind sehr viele Kämpfe eigentlich nur Machtkämpfe, Rechthaberkämpfe und nicht Gestaltungskämpfe, ein gutes Ergebnis tatsächlich zustande zu bringen.
Der ganz normale politische Alltag.
Ich bin sehr zufrieden mit dem gefundenen Kompromiss. Ich glaube, das kann sich sehen lassen.
Und jede Seite musste auf die andere zugehen. Das ist die Natur von Kompromissen.
Es kreiste der Berg, aber raus kam nicht mal eine Maus.
Die Politiker haben sich, was eine gute Botschaft ist, als kompromissfähig erwiesen. Das ist eine gute Nachricht für unser Land.
Allerdings, mit jedem Kompromiss ist ein Verlust an Stringenz, ein Verlust an Konsequenz möglicherweise, und in vielen Fällen ist das die Regel, verbunden. Solchen Verlust an Stringenz muss der demokratische Abgeordnete als Gesetzgeber willig in Kauf nehmen.
Unsere Gesellschaft ist, das ist furchtbar, dass die Kommunikation das Entweder-Oder liebt. Also die Verachtung oder die Verherrlichung ist natürlich immer vom Rhetorischen her klarer, natürlich.
Sabine zur Mühl, Mediatorin und Autorin.
Aber im Alltag ist es eben auch ganz, ganz oft wichtig zu sagen, da ist doch noch was dazwischen. Was ist denn das? Was würde uns dazu einfallen?
Ich kann es ja versuchen, mal ganz konkret zu machen. Alle unsere Grundschulen haben eine Mittagsessensversorgung, da muss eine Ausschreibung gemacht werden. Nun wollen die Eltern aber auch gerne mitreden, was ihre Kinder zum Mittag auf den Tisch bekommen. Und wir haben dann ein Verfahren gefunden, wie wir trotz dieser strengen Regeln, die so ein Ausschreibungsverfahren mit sich bringt, die Eltern einbeziehen können bei der Auswahl der Caterer für die jeweilige Schule. Also das ist für mich jetzt sozusagen ein guter Kompromiss, weil es uns gelungen ist, zu einer befriedigenden Lösung für alle Seiten zu kommen.
Kompromiss bedeutet, Möglichkeiten zu erkennen und zu begreifen und mit denen etwas zu machen. Und unsere Alltagswelt ist ja voll von Möglichkeiten. Das ist für mich tatsächlich lebendige Demokratie. Und Demokratie heißt ja nichts anderes, als dass man sich gegenseitig akzeptiert als gleich und gleichberechtigt. Absolutheit ist immer eine Wahnvorstellung. Man muss doch herumschauen, was wollen Sie im Straßenverkehr denn heutzutage, wenn Sie glauben, dass Sie immer im Recht sind? Sie werden doch binnen kurzem einen Unfall verursachen.
Ein ganz normaler Tag. Am Zugfenster raste das Winterland vorbei. Meine Freude auf den Tag war gebrochen. Und sollte ich mir gleich eine nächste Enttäuschung zumuten? Der Brief war von einem Literaturhaus, bei dem ich mich für ein Stipendium beworben hatte. Ich riss den Brief auf. Ich las: Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können. Weiter las ich nicht. Ja, ein Freudensprung. 2 Monate Ruhe zum Schreiben. Dann las ich: Juli und August und verbindlich und Anwesenheitspflicht. Dann der Schock. Genau in dieser Zeit sollte ich meine Mutter versorgen, weil mein Bruder, der das sonst übernimmt, mit seiner Familie einen langen Urlaub machen wollte. Alles war geplant. Alles war gebucht. So schnell stürzt Freude in Panik.
Kapitel 3.
Werte sind nicht verhandelbar. Und da ist die Grenze.
Natürlich gibt es außerdem tatsächlich üble Kompromisse. Es gibt Kompromisse zulasten Dritter oder zulasten einer späteren Zukunft. So steht also der notwendigen Tugend des Kompromisses die Versuchung zum bloßen Opportunismus gegenüber. Deswegen bleibt der kompromisswillige Politiker auf sein persönliches Gewissen angewiesen.
In seinem neuesten Buch Über Kompromisse und faule Kompromisse entwirft der israelische Philosoph Avishai Margalit eine umfassende Theorie, vor allem über den politischen Kompromiss. Seine Notwendigkeit, seine Grenzen und seine Ablehnung. Alles in allem, schreibt er, sind Kompromisse etwas Gutes. Politische Kompromisse um des Friedens willen sind sogar etwas sehr Gutes. Zwielichtige, schlechte oder schäbige Kompromisse sind schlecht, aber nicht so schlecht, dass man sie um jeden Preis vermeiden müsste. Vor allem nicht, wenn man sie um des Friedens willen eingeht. Nur faule Kompromisse sind so schlecht, dass man sie um jeden Preis vermeiden sollte. Und ein fauler, das heißt ein verwerflicher politischer Kompromiss, ist für Avishai Margalit jener, der, Zitat, ein unmenschliches Regime, ein Regime der Grausamkeit und der Erniedrigung etabliert oder stützt, also ein Regime, das Menschen nicht wie Menschen behandelt.
Ich finde es äußerst zynisch zu behaupten, in gewaltförmigen politischen, also in Diktaturen oder was es immer gibt, seien Kompromisse faul. Das ist eine Bewertung im Nachhinein. Ich meine, auf Kompromissen beruht die Form des Überlebens. Das ist der entscheidende Punkt. Leben und Überleben möchte ein jeder. Das kann er nicht entscheiden, sondern das tut er. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Bert Brecht, die Geschichten von Herrn K. Es klopft bei Herrn K. an die Tür, die Gewalt kommt da rein und sagt, ich werde bei dir wohnen. Herr K. schweigt und bedient die Gewalt, die wird immer dicker und fetter und weil sie dick und fett ist, stirbt sie irgendwann, so Brecht. Herr K. wirft den Leichnam der Gewalt aus der Tür und sagt nein. Das ist die Geschichte des Kompromisses, den ich meine.
Also es gibt natürlich wirklich ganz klare Grenzen, dass es Gesetze gibt, an die müssen sich alle halten. Also an die muss ich mich auch als Politikerin halten. Es gibt nun mal ein Sozialgesetzbuch, was ganz klare Dinge vorschreibt und da habe ich dann keinen Ermessensspielraum, um irgendwie was auszuhandeln.
Auf der oberen Ebene der Glaubensinhalte, da sehe ich keine Kompromissmöglichkeiten, sondern da kann ich nur entweder sagen, ja, das ist mein Glaube, oder ich sage, nein, das ist er nicht.
Jürgen Fleischer, ehemaliger Pfarrgemeinderatsvorsitzender und praktizierender Katholik.
In der Kirche sehe ich mich als gläubiger Christ nicht als der Entscheider, sondern es obliegt den dafür Zuständigen, letztendlich dem Papst, die Richtung vorzugeben oder zu entscheiden. Kirche ist eine hierarchische Struktur. Und in einer Hierarchie gibt es oben und unten. Und ich habe kein Problem damit, unten zu sein und ein oben zu haben. Also wenn der Papst Glaubenswahrheiten vorgibt, dann nehme ich sie an oder ich sage, nein, das passt mir nicht und trete aus der Kirche aus.
Wenn ich über meinen eigenen Wert gehe, den quasi verrate, das muss mir gar nicht bewusst sein, ja, dann wird der Kompromiss mir nicht gut tun. Er wird mir wehtun.
Wenn ich nochmal jemanden treffen würde, der meine Kinder nicht mag und mit meinen Kindern gar nicht klarkommt, dann wäre das für mich keine Frage eines Kompromisses mehr. Den würde ich nicht mehr schließen. Ich würde, weil ich es ähnlich schon erlebt habe, nie wieder so einen Kompromiss eingehen, zu sagen, ich warte und warte und warte. Vielleicht wird es irgendwann. Das würde ich nicht mehr tun. Aber das muss man lernen.
Kapitel 4.
Ich glaube, dass Frauen kompromissbereiter als Männer sind.
Es sieht so aus, als ob Frauen kompromissbereiter sind.
Erstmal sind Frauen naturgemäß ihren Gefühlen näher. Nicht, dass Männer das nicht haben, aber viele Männer dürfen ihren Gefühlen nicht nah sein, weil das im einfachsten Fall unmännlich ist. Und ich glaube, dass Frauen sich anders mit Menschen verbinden. Männer können, glaube ich, einfacher in die Einsamkeit gehen oder in Leistungsprinzipien, was ja oft auch nur Einsamkeit ist.
Und dass es natürlich ein Ideal auch gibt, in Klammern ein männliches Ideal in unserer Gesellschaft, ein Durchsetzungsideal, was sagt, ich gehe meinen Weg von A nach B geradlinig, ich lasse mich von nichts beeinflussen, sondern ich komme an dem Ziel an, das ich mir vorgenommen habe, Punkt.
Und Frauen wollen aber verbunden sein und dafür sind sie bereit, etwas zu geben, vielleicht sogar oft viel zu viel zu geben.
Das glaube ich überhaupt nicht, dass Frauen kompromissbereiter sind. Also in Wirklichkeit sind aus meiner Sicht die Männer viel eher bereit, mit Kompromissen zu leben als Frauen. Ich habe immer den Eindruck, Frauen tun so, als ob sie einen Kompromiss eingehen. Den Kompromiss einzugehen ist eine Sache, aber ihn zu halten, wirklich zu halten, das ist, glaube ich, sehr zu untersuchen. Weil es auch möglicherweise auf Ebenen stattfindet, die man nicht unbedingt sieht. Es passt mir was nicht, ich finde etwas ungerecht, ich habe das Gefühl, es wird mir was angetan und nun suche ich den Ausgleich. Und wie ich den suche, da kann ich so raffiniert sein, das merkt kein Mensch. Ich schlafe nicht mehr mit dem Mann, ich mache immer mal wieder spitze Bemerkungen, meine Loyalität weicht und so weiter. Also Frauen rächen sich für Kompromisse, fast immer, meiner Erfahrung nach.
Kapitel 5. Der Kompromiss als Wert im Miteinander.
Also ich denke einfach, dass wir uns in einer guten Entwicklung befinden und dass das, was wir im Privaten üben oder als Mediatoren nahelegen, an Kompromissfähigkeit auszubauen, dass das im politischen Feld absolut Raum greift. Das beobachte ich bei ganz vielen. Und dass es als ein neuer Wert gilt, zu sagen, wie können wir eigentlich fair miteinander umgehen?
Also ich finde eigentlich, dass es schwieriger geworden ist, Kompromisse zu finden. Und es kommt eigentlich immer stärker das Element, ich habe Recht und entweder ich kriege das oder ich kriege das nicht. Und wenn ich das nicht kriege, dann gehe ich an die Presse, dann klage ich oder mache sonst irgendwas. Und wenn dann praktisch hier bei mir jemand am Tisch sitzt und sagt, ich will, dass mein Kind unbedingt in diese Schule kommt, dann verstehe ich das. Ich habe aber nur 50 Plätze da und 100 Leute wollen dahin. Und ich versuche dann, für diejenigen, die da nicht aufgenommen werden können, nach Lösungen zu suchen, die sie teilen könnten. Und dann kommt die Antwort, es ist mir völlig egal, was mit den anderen ist und ich werde mich da notfalls bis zum Bundesgerichtshof einklagen. Dann hat es für mich halt immer so ein bisschen Beigeschmack, weil ich denke, es gibt nicht immer nur einen Weg, der zum Heil führt.
Ein ganz normaler Tag. Je näher ich am Abend meinem Zuhause kam, desto lauter wurde das Dilemma mit dem Stipendium wieder in mir. Als ich die Wohnungstür aufschloss, klingelte das Telefon. Ich war müde. Ich war angespannt. Meine Freundin klang hilflos, panisch, mit zu hoher Stimme. Ob wir uns jetzt gleich treffen können, bitte, in unserer Lieblingskneipe. Ich war erschöpft, war überfordert. Was tun? Eine gute Ausrede? Oder einfach sagen, ich sei zu müde? Aber angesichts ihrer Panik? Oder sagen, ja, ich komme? Ich wusste gar nichts, spürte nur ein Reißen, sah weder eine Möglichkeit noch eine Grenze. Ich sagte, lass mich kurz ankommen, ich rufe dich gleich zurück. Dann wusste ich es. Wir treffen uns, sagte ich ihr 2 Minuten später, aber bitte, komm zu mir. Danke, bin gleich da. So geht das also. Und schon lachte auch die Freude über das Stipendium wieder auf, höhnte aber gleichzeitig die Angst, es nicht annehmen zu können. Wie viel kann ich von den anderen verlangen? Wie viel muss ich zurückstecken? Was wird die Lösung sein? Noch habe ich keine Ahnung. Morgen werde ich zu meiner Mutter und zu meinem Bruder fahren.
Das ist ein ständiges Austarieren. Und das kann heißen, hier ist jetzt meine Grenze, das mache ich jetzt nicht mehr. Tut mir leid, geht nicht. Und das heißt natürlich auch, relativ wach und bewusst und aufmerksam durchs Leben zu gehen.
Aber vielleicht ist es auch gut so, dass man immer so dazwischen hängt, zwischen diesen, wie weit habe ich mich aufgegeben oder wie gerne begebe ich mich in so eine offene Atmosphäre. Bringt uns ja vielleicht auch immer ein Stück weiter. Eigentlich geht es ja nicht um das mehr kompromissfähig sein, sondern um das klarer kompromissfähig sein, denke ich, ne?
Wir sind Menschen, die in Gruppen leben. Wir wollen den anderen. Und das Bedürfnis nach dem anderen ist da. Ich glaube, der Mensch will kooperieren. Dauert vielleicht noch 30 Jahre, aber wir kommen aus einer Konkurrenzgesellschaft raus in eine Kooperationsgesellschaft. Und dann wird es ganz normal sein, Kompromisse zu schließen, andauernd.
Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst das wagt, bis der eine zu dem anderen sagt. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz.
Man kann stundenlang darüber diskutieren, ob ein Glas Wein halb voll oder halb leer ist. Hier kann man genau erkennen, beide Positionen sind richtig. Beide Positionen haben ihr Recht. Es ist also nur eine Frage der Sichtweise, wie man auf Dinge schaut, ob man die Dinge so oder so bewertet.
Sich über Kompromisse oder Konsense auseinanderzusetzen oder durchzusetzen oder etwas zu erreichen, hinterlässt andere Spuren, als wenn ich mit Macht und Kraft mich durchsetze und Gewinner und Verlierer generiere.
Ich denke, wir sollten eher nach unseren Kompromissen beurteilt werden, als nach unseren Idealen und Normen. Ideale sagen etwas darüber aus, wie wir sein möchten. Kompromisse zeigen, wer wir sind. Avishai Margalit.
Der Kompromiss von Ina Strelow. Eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2012.